Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts und der kleinen Miniserie Learning From zu Gestaltung, Mitgestaltung, Transformationsdesign in ländlichen Räumen. In dieser Folge habe ich eigentlich zweimal Glück. Das erste Glück ist, dass ich mit Samo rede, Samo Darian. Das ist schon total super. Und das zweite ist, dass mir sein Team einen Text vorbereitet hat, der mir hilft, das Intro gut einzusprechen. Und der ist so gut, dass ich einfach sage, ich lese den vor, weil sonst würde ich es eh wieder dreimal verstolpern. Also wir fangen einfach an und ich lese diesen tollen Text vor. Samo Darian leitet das Programm TRAFO, Modelle für Kultur im Wandel, ein Förderprogramm der Kulturstiftung des Bundes zur Stärkung der Kultur in ländlichen Regionen. Passt also genau auf das, worum es eigentlich in dieser Miniserie geht. Seit 2023 leitet Samo außerdem das Programm Allerland. Ausgehend vom TRAFO-Programm richtet sich auch Allerland an ländliche, besonders strukturschwache ländliche Regionen in ganz Deutschland und unterstützt dort bis 2029, also noch eine ganze Weile, längerfristige und beteiligungsorientierte Kulturvorhaben. Das Programm wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Programmpartner ist das Bundesministerium des Inneren und für Heimat. Also schon allein die Projektpartner hätte ich alle total durcheinander gebracht. Ich will noch kurz ergänzen, dass es von dem TRAFO-Programm, was ja abgeschlossen ist und eigentlich so ein bisschen noch weitergeführt wird, auf jeden Fall gibt es drei Hefte. Die sind unten in den Shownotes verlinkt. Einmal Regionalmanagerin Kultur, ein neues Berufsbild, absolut empfehlenswert. Und Prozesse fördern und Vernetzung stärken, auch richtig genial. Und dazu gibt es noch eine Roadmap, die sich auch lohnt, drauf zu schauen. Ich treffe Samo im Tapetenwerk in Leipzig, da haben die ihr Büro. Manchmal ist der Sound gewöhnungsbedürftig. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich habe mal mit so AI rumprobiert und mal so Äs und Ös und rauszuschneiden. Dadurch hat sich der Sound ein kleines bisschen verändert, aber ich glaube, das ist für alle okay. Klingt auf jeden Fall besser, als wenn ich die ganze Zeit so rumstotter wie gerade eben. Deswegen gehen wir jetzt einfach direkt rein und los geht's im Gespräch mit Samo Darian. Voll gut, dass wir miteinander sprechen können. Und ich würde das Gespräch gerne in eigentlich zwei fast gleich große Teile teilen. Der erste Teil ist, dass ich ein bisschen mehr rauskriegen will, wie funktioniert das TRAFO-Projekt, was waren die Ziele, was waren die Methoden, was sind die Erfolge? Und dass man das mal so ein bisschen einsortiert, relativ, es ist so ein großes Projekt, wir werden nicht alles besprechen können, dann haben wir das jetzt ein relativ neues Allerland-Projekt und da noch vielleicht nochmal so Überschneidungen und Differenzen herauskristallisieren. Und dann im zweiten Teil will ich eigentlich, ich sag jetzt mal ganz salopp, auf die TRAFO Design Academy raus, nämlich wie kann man eigentlich das, was in diesen tollen Publikationen, die ihr mit dem Deutschen Institut für Urbanistik gemacht habt, nämlich neue Ideen und Ansätze für die regionale Kulturarbeit und Kulturarbeit in ländlichen Räumen, Handreichung zu einem neuen Aufgabenprofil, ob man das auch abseits der Lektüre von diesen sehr guten Heften auch irgendwo anders lernen kann. Es geht mir ja um Gestaltung. Das heißt, welche Rolle spielt eigentlich Gestaltung deiner Meinung nach in diesen, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Transformationsprozesse, kurz TRAFO-Prozesse. Genau. Aber um mal so ein bisschen so ins Plaudern reinzukommen, wäre meine allererste Frage, Samo, wie bist du eigentlich da an diese, sagen wir mal, Stelle gekommen, an der du gerade bist? Also das ist so eine biografische Frage, kurz angerissen, damit ich danach, entweder bleibt es so im Text drin oder ich baue da draußen ein Intro. Aber was ist eigentlich dein Weg bis jetzt hier ins Tapetenwerk in Leipzig? Ja, TRAFO, Allerlandbüro.
Erstmal freue ich mich auf die Themen und das Gespräch. Es ist ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber passiert ja manchmal, wenn man so auf ein paar Sachen draufschaut, dass sie im Nachhinein sehr stringent erscheinen. Und man sieht dann die rote Linie, die aber von vorne, wenn man damit beginnt, gar nicht da war. Und ich kann quasi das so erzählen, wie bin ich hier gelandet. Wenn ich jetzt zurückblicke, ging viele Sachen, die ich gemacht habe, waren Fragestellungen von Transformation, Veränderung mit dabei. Es ging immer um Vorhaben, Projekte, die sich mit dem Wandel beschäftigt haben. Und zwar war ich schon frühzeitig, habe ich mich für, sage ich mal, Kulturmanagement interessiert, aber in dem Bereich, dass ich nicht unmittelbar Veranstaltungen machen wollte, sondern mich größere Strukturen und sowas beschäftigt haben. Und das hat mich dahin geführt, auch wieder biografisch,
ja,
dass ich relativ früh in meinem Berufsleben beim Programm gelandet bin der Kulturstiftung des Bundes, was sich mit Osteuropa beschäftigt hat. Ich selbst komme gebürtig aus Slowenien und habe irgendwann mal gemerkt, ich will eigentlich da, ich suche da was. Und da hatte ich das Glück, quasi beide Sachen zu verbinden, einmal das Biografische und die Möglichkeit, ein Programm mitzuwirken, was Relations hieß und was sich mit Transformationsprozessen im östlichen Europa und wie können wir das, welche Rolle spielt Kultur dabei,
ja,
bei diesen Transformationsprozessen. Und das hat mich dann auch dazu geführt, dass mich dann die Fragestellung, die dann irgendwann mal aufkam, gemeinsam mit der Kulturstiftung, wie sieht es eigentlich mit den ländlichen Räumen und den Transformationsprozessen dort aus? Was sind denn die Fragen, die Kultur betrifft dabei? Sehr interessiert hat. Und dementsprechend hat mich gefreut, dass ich dieses Programm Trafo der Kulturstiftung mitentwickeln durfte. Und da haben wir uns ja sehr stark konzentriert auf die Frage, gibt es denn neue Aufgaben für Kultureinrichtungen vor Ort? Also gibt es neue Aufgaben? Und wie müssen sich dann Kultureinrichtungen verändern?
Und hast du auch was Vernünftiges gelernt, Samu? Also, also das klingt so, ja, und habe ich das gemacht und das gemacht. Was hat dich denn, oder was mit was bist du denn qualifiziert? Also hast du, was hast du studiert damit oder gelernt, dass du das, was du da tust, jetzt tun kannst?
Ja, ich hab studiert. Und zwar Kulturwirtschaft, ein Studium, was es mal gab in Bayern, in Passau. In der Langfassung hieß er Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien.
Okay.
Und war ein ziemlich genereller Ansatz. Ein bisschen Kulturwissenschaften, Großteil Raumwissenschaften. Und dann hat man auch noch Sprachen und juristische Grundkenntnisse und die Grundlagen der VWL gelernt. Also
RVWL. Ziemlich
RVWL, genau. RVWL. Und dann habe ich tatsächlich mitten im Studium gemerkt, ich muss eigentlich in die Praxis. Hab dann erstmal abgebrochen oder unterbrochen und habe dann 2 Jahre gearbeitet. War dann bei der Expo 2000 in Hannover für 1,5 Jahre.
Das war vor 25 Jahren.
Bin da so reingekommen in, sagen wir mal, eine große Struktur und habe da verstanden, wie komplex das eigentlich ist, wenn man so große Strukturen und wenn man ein kleiner Teil davon ist, was das eigentlich bedeutet. Das hat mich weiter interessiert. Also diese großen Vorgänge haben mich weiter interessiert.
Cool. Das Trafo-Projekt hat begonnen und so wie du es gerade schon gesagt hast, mit dem Ziel, Kultur in die ländlichen Räumen zu stärken oder rauszufinden, welche, ich sage jetzt mal, Wandelkompetenzen eigentlich durch Kultur in den ländlichen Räumen möglich sind. Tritt's das?
Na, der Fokus war, ja, also die Ursprungsfrage kam erstmal daher unter dem Stichwort des demografischen Wandels. Also, der steht ja dafür, dass sich massiv viel verändert. In Städten ebenso wie auf dem Land. Aber die Veränderungen auf dem Land sind ja zum Teil anders. Und da wenn man dann weiterredet, in dem Punkt muss man natürlich immer wieder sagen, dass sie auch nicht gleich sind und so weiter. Aber grundlegend gab es eine Neugierde, eine Fragestellung, gibt es Notwendigkeiten der Kultur, darauf zu reagieren? Und damit, als wir das begonnen haben zu entwickeln, Kulturstiftung und ich, haben wir gesehen, da gibt es schon einige Sachen, die sich sehr auf Individuen, also Förderung von Einzelpersonen, Raumpioniere und sowas. Das waren damals, wurde erforscht und wurde auch gefördert in verschiedenen Programmen. Man hat gesehen, es gibt quasi Akteursgruppen, das sind einzelne Leute, die total wichtig sind für Wandelprozesse vor Ort. Und wir haben uns die Frage gestellt, wo ist denn da die Lücke, die sich vielleicht noch niemand angeschaut hat und haben gesehen, dass es sehr interessant wäre zu schauen, welche Rolle spielen denn Kultureinrichtungen dabei in diesem ganzen Prozess und haben die vielleicht, verändert sich da was für die Kultureinrichtungen wie Theater, Museen, Bibliotheken auf dem Land? Also zum Teil sehr kleine Einrichtungen. Und das war die Forschungsfrage. Also das war tatsächlich der Auftrag dieses Programms zu schauen, welche Rolle spielen denn Kultureinrichtungen in diesen ganzen Wandelprozessen? Und kurz gefasst, haben sie neue Aufgaben? Nehmen sie neue Aufgaben an? und wie müssen sie sich verändern. Deswegen Trafo, Transformation war darauf bezogen.
Dann lass uns doch mal kurz in dieser Polarität von Einzelakteuren und Einrichtungen bleiben. Und wir wissen, ich glaube ganz relativ klar, Einzelakteure, ne, die bringen ihre Impulse mit und nehmen Leute auf dem Weg mit. Wie so ein klebriger Stein werden die immer größer und wirken dadurch. Und eine Kultureinrichtung, was sind da die Herausforderungen, wenn die in diese Transformation gehen? Also mit was hattet ihr es da zu tun und wie seid ihr an die rangekommen und wie haben die selber transformiert sich, ihr Umfeld? Also vielleicht erstmal, wo kamen die her? Wie habt ihr die gefunden? Und sagen wir mal so, haben die sich selber beworben oder habt ihr die identifiziert?
Also Trafo, haben wir das gemeinsam mit den Bundesländern gemacht. Also die Identifikation war, dass wir auf Akteure, also Bundesländer angetreten sind, gefragt haben, wo seht ihr denn Regionen und Akteure, die das interessieren könnte und wo es einen gewissen Bedarf gibt. Und so konnten wir dann bestimmte Regionen identifizieren. Da waren, wie es immer so ist, die Akteurskonstellationen sehr, sehr unterschiedlich. Also es gab nicht eine Region, die vergleichbar ist mit der anderen. Und dementsprechend auch die Herausforderungen sehr unterschiedlich. Theater, ein Landestheater hat eine andere Herausforderung, wenn sie sich die Frage stellen, was ist denn unser zukünftiger Auftrag, wenn man ländliche Räume sich anschaut, als ein Regionalmuseum. Was wir aber gesehen haben, ist, dass überall, also wir haben offene Fragen gestellt. Wir haben gesagt, was ist der nächste Schritt? Was wir aber überall gesehen haben, sind zwei Sachen. Dass es sehr klar schon darum geht, zu schauen, wie neue Partnerschaften vor Ort entstehen, Netzwerkstrukturen, wo Institutionen, Zivilgesellschaft und Kommune zusammenwirken. Das sind manchmal auch sehr getrennte Sphären. Und das zweite war die Frage, die sich auch Institutionen auf dem Land stärker stellen, wie wir es sehen. Was ist unsere Haltung zur Beteiligung? Haben wir ein Verständnis, wie wir nicht nur Angebote machen, sondern wie wir eine Einladung aussprechen an Menschen vor Ort, sich einzubringen, ihre Themen zu setzen, stärker quasi Kultur auch wahrzunehmen als eine Möglichkeit, sich einzubringen in Diskurse vor Ort, in Begegnung zu schaffen mit anderen Menschen, alles, was man so der Kultur zuschreibt. Und da haben wir gesehen, dass auch Kultureinrichtungen quasi viel stärker auf diesen Weg eingehen, sich einschlagen, weil sie merken, dass was neben dem klassischen Angebotsdenken in der Kultur, dass da vielleicht neue Aufgaben schlummern können und dass Kultureinrichtungen auch Akteure da sein können.
Wie leicht fiel denen das denn, diese Wege zu gehen, die da sozusagen transformiert werden? Also ich stell es mir schwierig vor, gerade weil du ja auch sagst, dass es einen demografischen Wandel gibt. Die jungen, sagen wir mal, eher aktiven Akteure sind alle in die Städte abgewandert und machen da so ihr Ding. Und jetzt hast du aber eine Personengruppe mit Verlaub übrig, die vielleicht schon älter ist oder sowas und gar nicht mehr so Wandel interessiert ist, weil eben biografisch sich da vielleicht auch ein konservatives Mindset entwickelt hat, was noch nicht mal schlecht sein muss. Ich mein's nur, ne? Und das, aber wie haben die sind die von selber dann sozusagen schon Transformationsakteure? Oder haben die sich als das definiert oder mussten die das erst über diesen Prozess werden?
Also vielleicht zwei Sachen. Das Bild, was du zeichnest, weiß gar nicht, ob ich das so unterstreichen würde.
Gut.
So. Also da habe ich sehr, sehr unterschiedliche Sachen kennengelernt und unterschiedliche Situationen. Also von einem Museum, was quasi am Rande stand, sollte geschlossen werden. Und da hat sich dann plötzlich eine ganz neue Akteursgruppe gebildet, die gesagt hat, wir interessieren uns dafür und wollen das mal auf neue Beine stellen. Und das ist ein ganz tolles, sag ich mal, Zukunftsprojekt geworden, wo ganz, ganz viele Menschen mitarbeiten.
Was ist das für ein Projekt gewesen?
Das ist ein Museum in Brandenburg, das Alt-Ramft-Museum. Ja. Und hat da auch einen neuen Schritt gemacht, der jetzt heißt, wir heißen gar nicht mehr ein Museum, sondern wir heißen Werkstatt. So, ist natürlich ein totales Statement.
Ja, also super.
Transformation heißt ja auch neue Haltung für sich selbst aufbauen und so weiter. Bis hin zu Situationen, weiß nicht wo, ich bleib mal bei dem Museumsbereich, sich quasi Ehrenamtsmuseen im Bergbau im Harz einfach die Frage gestellt haben, dass du, so wie du es beschreibst, die Leute werden älter, die jetzt dahinter standen, was machen wir jetzt? So, da bleiben nicht mehr viele übrig. Und die dann quasi sich zusammengeschlossen haben, in einem größeren Verbund organisiert haben und so weiter. Also da relativ klassische Museumsschritte gegangen sind, aber da jetzt auch eine neue Form gefunden haben, mit diesem, das Erbe zu bewahren und auch noch aktueller zu erzählen, sag ich mal. Aber das sind auch so Lösungsgrade, wo man sagt, es sind sehr unterschiedliche Lösungsansätze und wie weit dann eine Einrichtung kommt, ist auch sehr unterschiedlich. Zweiter Punkt, ich meine, wenn man Wandel sich anschaut, dann fällt er jedem schwer. Mhm. Also ich kenne keinen, der Hurra, Hurra schreit, auch so vor euch im Podcast, wenn es um Wandlungsprozesse geht. Also Loslassen von Alten ist schwierig. Sich erstmal zusammenraufen, Verständigungsprozesse hinzubekommen, wo wollen wir denn hin, ist schwierig. So, also was heißt schwierig? Aber es braucht Zeit, es braucht Ressourcen, es braucht Kraft und so weiter. Deswegen braucht es da immer einen Rahmen, der irgendwie funktioniert, damit so ein Wandel funktionieren kann, begleitet wird. Und ja, es ist auch nicht wahrscheinlich ruckelfrei und so weiter. Nicht jeder kommt mit und geht in dieselbe Richtung. Es ist jetzt sehr Metaebene, ja, aber es ist, glaube ich, erstmal so.
Genau, und ich würde gerne mal von der Metaebene auf so einen, vielleicht so ein, zwei signifikante Erfolge, an denen man erkennen kann, oder was ist eine gute Story, die sich entlang dieses Trafo-Projektes erzählen lässt. Also wo du sagst, ah, okay, wenn ich jetzt mir das aus diesen vielen, das war ja deutschlandweit, alle Bundesländer, das ist ja eine Monsteraufgabe, sagt, okay, ich nehme jetzt mal eins raus, weil das erklärt es eigentlich ziemlich gut.
Ich habe gerade schon eins rausgenommen. Ich will zwei rausnehmen, ja, wenn
bitte,
ich darf.
Ja, ja, bitte.
Das eine ist tatsächlich, falls sie so ein bisschen sehr unterschiedlich sind, Das eine ist, ich erzähle es einfach mal weiter. Das Museum in Brandenburg, Goderbruch Alt-Ranft, Freilichtmuseum. Mhm. Und die Akteure, die das jetzt machen, die Leute, die Menschen, begreifen sich als Werkstatt. Und das ist erstmal sehr sperrig für ein Museum, weil Werkstatt heißt ja permanente Arbeit. Da ist alles in Unruhe die ganze Zeit. Und die machen das, indem sie Museumsarbeit komplett meiner Meinung nach verändert haben. Sie arbeiten jährlich. Sagen, wir haben pro Jahr ein Thema und laden dann sehr unterschiedliche Leute der Gegend, der Region ein, dieses Thema mit ihnen zu bearbeiten. Wenn das Thema Handwerk bearbeitet wird, ist die IHK am Tisch. Wenn das Thema Jugend bearbeitet wird, sind junge Leute am Tisch. Und die werden befragt nach ihren Erfahrungen und so weiter. Und dann ist es nicht so, dass dann quasi eine Tafel im Museum ist, sondern das sind die Statements, das sind die Erfahrungen, die dann wirklich die Ausstellung ausmachen des Jahres. Da kommt dann nicht ein Kunsthistoriker, der das dann nochmal quasi nochmal anders einordnet, sondern das ist das Material, mit dem gearbeitet wird. Und das ist schon eine ganz andere Art des Arbeitens für so ein Museum, weil sich die Frage stellt, wer macht die Inhalte?
Das ist auch sehr menschenbezogen. Ne? Es geht gar nicht mehr um Dinge, die rumstehen, sondern es ist Interaktion.
Interaktion. Dafür muss man Formen finden und so weiter. Das ist auch eine ganz neue Art der Arbeit. Und das macht es interessant, weil man da wieder zu dem Punkt kommt, okay, was heißt Beteiligung? Museum kann auch im musealen Raum Formen der Beteiligung organisieren und finden und das ernst nehmen. Das ist so das eine Beispiel, also eine Transformation eines Museums zu einer Werkstatt. Ein zweites Beispiel würde ich gerne aus Mecklenburg-Vorpommern bringen, weil man da sieht, okay, wie weit fassen wir eigentlich den Begriff der Kultureinrichtung auch in Trafo? Wir mussten ja auch viel lernen. Und da ist es quasi ein Kulturlandbüro, was eröffnet wurde von einem Landkreis und einem freien Träger, die gesagt haben, die Herausforderung, die wir sehen, ist, es gibt ganz viele Dörfer, die sehr, sehr klein sind, vereinzelt. Und wir merken, dass da eigentlich zwei Sachen passieren. Das eine ist, es gibt weniger Dorfgemeinschaftssituation. Also empfehlen ist dann irgendwie das Dorfgasthaus nicht mehr da oder die Kirche spielt nicht mehr so eine Rolle und so weiter. Also das heißt, pure Orte der Begegnung sind nicht mehr da. Und die Vereine verlieren in Kraft. Die vorher so das große Bild immer ein Posaunenchor, in dem der Opa und der Enkel zusammenspielen. Solche Formen wo Generationen zusammenkommen oder sowas, die Vereine, das haben die früher hinbekommen, gibt's auch nicht mehr. So, und das ist ein bisschen so eine Verlustgeschichte. Und die haben sich gedacht, wow, da müssen wir was gegensetzen, da müssen wir was machen und haben ein Kulturlandbüro entwickelt, was aber nicht nur eine Beratung, also ein Kulturamt ist, also nicht nur berät und vernetzt und so weiter, sondern die haben ein eigenes Format entwickelt, das der Dorfresidenzen. Und das ist ein sehr komplexes Verfahren, dauert über 1,5 Jahre oder sowas. Dörfer bewerben sich, Künstler bewerben sich. Und die versuchen da interessierte Künstler mit Dörfern zusammenzubringen, mit interessierten Menschen in einem Dorf. Mhm. Und die werden dann zusammengebracht über Juryprozesse und so weiter. Sehr komplex, sehr ernsthaft, langwierig. Und dann verbringen die Künstlerinnen und Künstler Zeit in einem Dorf und entwickeln.
Was?
Arbeiten zusammen. Daraus entstehen dann entweder Filme oder Feste oder Theaterstücke oder Tanztheater und so weiter. Und das Tolle ist, die Frage nach dem Was stellt sich relativ spät. Und das,
sehr gut, ja.
Der Fokus verschiebt sich auf das, wie wollen wir zusammenarbeiten? Um welche Themen geht es eigentlich? Wen interessiert das hier? Das heißt, die Haltung der Künstlerinnen und Künstler ist diejenige zu sagen, ja, ich will da rein und mich interessiert das und ich will arbeiten und ich will schon, dass etwas entsteht und stehe mit meiner künstlerischen Expertise auch dafür, dass was Gutes entsteht. Die Haltung der Dörfer ist, oder der Menschen in dem Dorf, ja, wir sehen das als Chance, quasi hier nochmal anders über Sachen zu reden. Ein paar Leute interessiert das, die wollen wir zusammenbringen und wir sehen da was dahinter. Und da entstehen ganz tolle Sachen. Ein Beispiel, ich glaube, in ein paar Tagen ist dann wieder eine Aufführung davon, ist auf dem Rando-Plateau 3 Dörfer, alle sehr klein, 150 Einwohner jeweils.
Oh, das ist wirklich sehr klein.
Ja. Und da haben 3 Tänzerinnen gesagt, wir schlagen vor, wir haben einen langen Prozess von 1 Jahr und im Endeffekt das Ziel, was wir ausschreiben, ist 100 Menschen auf der Bühne, die tanzen. Und da haben wir erstmal alle gesagt, geht nicht. Gerade tanzen ist ja irgendwie so nicht ganz einfach. Es hat funktioniert über einen sehr langen, intensiven Prozess. Es wurden Workshops angeboten, es wurden Leute eingeladen. Nachher haben ganz, ganz viele mitgemacht. Kitas, Altenheime, Vereine, die da sind, der Motorradclub und so weiter. Also ziemlich viele, die da irgendwie organisiert sind. Und was mich beeindruckt hat, war der Bürgermeister, der dann auf mich zukam bei dieser Veranstaltung, es waren, weiß nicht, 5000 Leute, die ich das angeschaut habe und so weiter, also sehr, dann doch sehr groß, weil er sagte, dass da jetzt bei diesem Vorgang Menschen wieder zusammen miteinander reden, die ein paar Jahre nicht miteinander geredet haben, weil sie so ein bisschen auseinandergegangen sind, weil sie verschiedene Meinungen haben zu bestimmten Themen. Und das hat sie jetzt wieder, das war eine Gelegenheit, wieder zusammenzukommen. Und das fand er total wichtig. Das habe ich verstanden.
Na, wäre ich so leicht emotional, weil ja, das wenn ich dann denke so, ah shit, das ist wichtig. Mhm. Das ist nicht quantifizierbar in dem Sinne. Das ist nicht greifbar, ne? Also in so einem, sondern das ist ein Resultat, was du auch nur schwer als Indikator irgendwo hinlegen kannst, sagst okay, oder anders als ein Ziel definieren kannst. Ich will, dass diese Leute alle wieder miteinander reden. Mhm. Ich glaube, das kannst du nur erreichen, indem dir das vielleicht wichtig ist. Aber du willst eigentlich ein Tanzprojekt machen und das passiert dann. Mhm. Das ist fast schon eine Art Impact, den du gar nicht mehr, auf den du nicht hinarbeitest, sondern der, wo du dir wünschst, dass der auch mit passiert. Das finde ich gut, weil das ist ja genau das, worum es ja immer irgendwie geht bei diesen, sagen wir mal, den idealistisch getriebenen Transformationsprozessen, dass genau das wieder passiert. Hm. Aber das passiert nicht, weil man das geplant hat, sondern das passiert, weil man ein sensibles Tanz ist ja eine total emotionale Angelegenheit, Das, da macht man sich ja auch nackig, sozusagen, in seiner ganzen Ungelenkigkeit, die man dann halt über die Jahre entwickelt hat. Und dann lässt man das halt alles so ein bisschen zu und lässt man so ein bisschen Luft an sich ran. Hm. Und dass das eigentlich der Trick ist, um genau diese Öffnung hin zueinander wieder zu schaffen, finde ich ein gutes Beispiel. Du hast.
Darf ich vielleicht?
Bitte,
hau rein. Nee, war das so. Aber ich finde es schon, also ich weiß nicht, wie du kennst es vielleicht auch, diese Schwierigkeit, dass wenn man sowas erzählt und das Gegenüber dann sagt, na und dann? Mhm. Da hat man über diesen Moment erzählt, man hat wieder über den quasi den, das Produkt erzählt, was entstanden ist. Und ich finde es total interessant, einfach immer wieder zu versuchen und das wirklich stärker zu machen, einmal auf den Blick auf davor zu setzen. Also was passiert auf dem Weg dahin? Eine Ethnologin hat letztens bei uns in der Veranstaltung gesagt, wir konzentrieren uns immer auf das Fest, dass das Fest schön wird. Mhm. Dabei ist doch viel wichtiger, wo entsteht Gemeinschaft, indem man das Fest gemeinsam macht und organisiert. Mhm. Das ist, da müssen wir drüber nachdenken. Also auf das davor und auch das danach. Weil was ist dann bei diesem Tanzprojekt entstanden? Leute haben mir gesagt, eine Gemeinschaft. So, und die ist nicht nur für den Moment, sondern wenn man ein Jahr später hingeht, dann sind sehr handfeste Sachen zum Teil entstanden. Das haben wir auch bei uns im Programm. Da haben sich dann Vereine gegründet, da kann man es dann wieder ablesen. Zum Teil aber einfach nur, dass Kreistagsleute uns sagen, aha, ich wohne in diesem Dorf und jetzt weiß ich auch, wen ich da anrufe, wenn das nächste Thema aufs Dorf zukommt, weil wir haben mal zusammengearbeitet. Und das ist sehr konkret. Ja. Also eine Gemeinschaft ist ja nicht nur Gefühl, sondern es ist praktisch. Es wird dann praktisch, lebenspraktisch. Und das meint man, glaube ich, damit mit gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nicht nur so ein Gefühl von, wir hören irgendwie zusammen, sondern lebenspraktisch. Ich weiß, wen ich anrufe. Ich weiß, wie ich Sachen aushandle und so weiter. Und das kann durch sowas passieren. Oder das kann durch sowas befördert werden.
Ja, genau. Genau. Das braucht dann einen Kickoff sozusagen. Mhm. Das muss wieder geweckt werden. Mhm. Und dann muss gepflegt werden. Ich glaube, das sind so diese zwei Sachen. Und die entstehen dann durch Realität. Mhm. Und eben auch durch ein sehr niederschwelliges Erfolgserlebnis, was man gemeinsam hatte. Mhm. So, dass niemand exkludiert war, alle waren mit drin und waren beim Karaoke eigentlich so gleich peinlich oder eben gleich positiv berührt. Und das kann ja beides sein. Im Vorgespräch hattest du gesagt, dass es oft darum geht, und du hast es gerade wieder gesagt, so Formen finden. Also Formen finden war so ein bisschen so mein Ansatz, auch um hier heute in dieses Gespräch zu gehen, weil ich nämlich glaube, dass Gestaltung was viel mit Formen zu tun hat. Mhm. Also wenn wir über, und ich komme aus dem Industriedesign oder eben aus der Produktgestaltung, und da geht es um Formen, um Volumen, um Flächen, um Geometrie, um dadurch natürlich auch um Begreifbarkeit, Zugänglichkeit und sowas, und glaube, dass das eben in diesen Kulturarbeit in ländlichen Räumen Gestaltung immer eine wichtige Rolle spielt. Hm. In den zwei Publikationen, ich habe mir mal ein paar Zitate rausgeschrieben, ich muss mir hier an meinem Buch ran. Hm. Geht es um eine Kultur, die zur Gestaltung einlädt, ne, die fordert den eine Kultur, die zur Gestaltung einlädt, fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dann nochmal an einer anderen Stelle zwei wichtige Aspekte: Vernetzung und die Möglichkeit der Mitgestaltung, und Kultur als Handlungsfeld regionaler Entwicklung zu gestalten, bedeutet, den Blick zu weiten. Und ich habe jetzt einfach mal nur so traubenmäßig die Gestaltungssachen rausgesucht. Und ich will dich eigentlich sehr konkret fragen, was denn sozusagen aus deiner Erfahrung mit in diesen Prozessen du eigentlich für einen Gestaltungsbegriff hast und was du vielleicht auch für eine Erwartung an, ich sage jetzt mal, professionell Gestaltende hast. Ne? Es gibt ja die Kulturakteure, die sind keine Gestalter, geht's gleich sofort. Ne? Ich habe es studiert. Ne? So, und wie du, ich würde ein bisschen kurz um diesen Begriff rumtanzen, um mal zu gucken, ob da irgendwas drin ist.
Hm. Da sind bestimmt ganz viele Sachen drin. Also ich glaube, wo es herkommt, warum wir das nutzen, ist die Wahrnehmung, dass ein Begriff, der sonst genommen wird, dass der Beteiligung wahnsinnig missverständlich ist. Und wir quasi stark machen wollten, dass wir auf keinen Fall damit meinen, dass Beteiligung ist, dass man jemanden nach seiner Meinung fragt zu einer Sache oder dass man jemanden die Möglichkeit gibt, ein Angebot wahrzunehmen. Das wird aber häufig unter Beteiligung verstanden. So, das heißt, wir wollten einen Begriff wählen, der die Stufe drüber ist oder zwei Stufen drüber. Und deswegen das der Mitgestaltung. Mhm. Weil es anders ist als Mitarbeit. Weil es tatsächlich einen Anspruch formuliert. Den Anspruch an verschiedenen Stellen Entscheidungen mitzutreffen. Sagen wir es so. Das ist erstmal der Weg, warum wir versucht haben, quasi damit einen Begriff zu setzen.
Ja.
Und wo das Thema Gestaltung natürlich zentral wird, ist in den Rahmensetzungen, die es braucht, damit solche Sachen funktionieren vor Ort. Also man kann es sagen, man braucht Formate dafür oder man braucht einen guten Rahmen und der ist zu gestalten. Also der ist nicht vorgegeben, sondern der ist in jeder Situation neu zu wählen, weil man muss erstmal die Komponenten sich vornehmen. Das sind verschiedene Akteure, in jedem Ort sind sie anders. Das sind verschiedene Zeiträume, die zur Verfügung stehen und so weiter. Und ich glaube, das ist, und da können wir gleich ins Gespräch kommen, weil mich das auch interessiert. Ich glaube, dass Gestaltung gewisse Kompetenzen erfordert. Das ist erstmal so eine Komplexität wahrnehmen und sich das irgendwie auch organisieren und zurechtlegen. Es heißt aber auch, glaube ich, auszuhalten, dass man nicht sofort das Endprodukt kennt, sondern sich auf einen Prozess einzulassen, der viele Schritte bedarf, auch Reflexionen, auch Veränderungen in Entscheidungen und so weiter. Und das wäre jetzt meine These, dass Gestalter dieses Handwerk mitbringen, das auszuhalten, Prozesse auszuhalten und gleichzeitig zielgerichtet zu arbeiten und so weiter. Aber das ist vielleicht gleich interessant, nochmal ein bisschen detaillierter zu beschreiben. Und um den Rahmen zu schließen, haben wir gemerkt oder habe ich gemerkt, dass auch wir Gestalter brauchen, weil so wie ich jetzt gerade erzähle, hat jeder ein anderes Vorstellung, was Prozess ist und so weiter. Und deswegen haben wir Gestalter zugeholt und die gebeten, einfach denen eine visuelle Form zu geben.
Mhm.
Was ist ein Prozess? Wie kann das aussehen? Und so weiter. Weil das haben wir aus dem Projekt geklaut, übernommen von uns, die einfach ein Vorgehen hatten in ihrer Region. Die sind so mehrschrittig vorgegangen, erstmal mit einer Intervention und dann mit einer Kulturwoche und so weiter und gemerkt haben, boah, das versteht kein Mensch, wenn wir das erzählen. Mhm. Also haben sie einen Weg aufgezeichnet, eine Route, so ein Trippelfahrt. Und der hatte Stationen und so weiter und so fort, haben sie alle verstanden. Und deswegen haben wir gesagt, ja, das brauchen wir auch für das, was wir Prozesse nennen, Entwicklungsprozesse oder was auch immer, dass man das einfach aufmalen muss, gestalten muss, also dass man dann eine visuelle Form finden muss. Das ist vielleicht noch eine andere Komponente von Gestaltung, die ich total wichtig finde. Also Visualisierung von Komplexität.
Ja, du hast es gesagt, du hast es am Anfang Komplexität organisieren genannt. Hm. Ne, das finde ich ja gut. Ich schreibe kurz nochmal mit, auch visualisieren. Und ich komme ja aus dem Industriedesign oder Produktgestaltung. Für mich ist das auch dieses begreifbar machen.
Hm.
Also, dass es eine Hands-on-Ebene hat. Dass es gerade in diesen Wandel, so alles ist immer so abstrakt. Ne? Und wenn ich es aber anfassen kann, hochhalten kann und runterfallen lassen kann, dann, oder eben es möglichst nicht runterfallen lasse, weil es so filigran und schön ist, dass ich ihm einen Wert beimesse und es vorsichtig durch die Gegend trage, dann kann ich ja dadurch eine Haltung, was du gesagt hast, ne? Transformation ist auch eine neue Haltung annehmen. Mhm. Wie kann ich das durch Gestaltung ermöglichen, erlauben? Ne? Und ich finde, es ist keine Kritik, ne? Ich habe nur bei Gestaltung versuche ich immer drauf zu gucken, okay, ab wann ist so ein inflationärer Gebrauch dieses Wortes? Weil niemand so richtig weiß, was er gerade tut. Und na, okay, wir nennen das jetzt mal Gestaltung. Manchmal ist es auch entwickeln oder sowas. Ne? Also es gibt da verschiedene Begriffe, die dann genommen werden. Nehme ich mich ja auch nicht aus dabei. Aber das, weil ich frage das explizit deswegen, weil ich wissen will, wenn wir jetzt als Sprechender für Gestalterinnen sagen, okay, was können wir denn dort beitragen? Was beispielsweise, und jetzt bin ich mir nicht so richtig sicher, ob diese Differenz gut ist, aber ich mache sie mal kurz aus, vielleicht um sie dann wieder wegzunehmen, gegenüber einem Theatermachenden oder einer Musikerin oder einer Person, die in der Verwaltung sitzt und dort Sachen vorantreibt. Ne? Also so, würdest du sagen, oder anders, meine Frage ist eher, würdest du da einen Unterschied sehen? Oder ist es eher so, ja, okay, das sind alles Kreativprozesse und die sind sich aus deiner Perspektive, aus deiner Rolle in dem Programm eigentlich alles ähnlich?
Dieses Nebeneinanderstellen von verschiedenen Funktionen ist interessant. Also, weil du gesagt hast, auf der einen Seite Künstlerinnen und Künstler, auf der anderen Seite Verwaltungsleute und so. Weil ich schon merke, und das muss man auch wahrnehmen, dass die Hintergründe dieser Personen, dieser Menschen mit ihren Ausbildungen und so weiter schon dazu führen, dass man unterschiedliche Logiken folgt und unterschiedliche Sprachen spricht. Mhm. So, das ist eine profane Aussage, das muss man erstmal wahrnehmen. Und dementsprechend braucht es da immer auch da eine Haltung von, ich halte das aus oder ich versuche es zu verstehen und eine Form von Übersetzung. So. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, deswegen Vermutung, wo da Gestaltung oder Gestalter ihren Beitrag leisten können. Was ich merke ist, und ich versuche mich jetzt gerade so ranzunähern, dass in solchen Prozessen Künstler und Künstler was beitragen können, nämlich indem sie Formen beisteuern, Formate vorschlagen, wo Fragen nochmal anders diskutiert werden können und auch beschwerdenlos gemacht werden können und so weiter, die aber dann überführt werden in etwas Schönes, in etwas Positives. Das ist vielleicht der Beitrag von Künstler und Künstler in solchen Prozessen. Ein Beitrag von, sag ich mal, bei uns heißen sie Prozessbegleiter, ist Klärungsprozesse zu organisieren. Weil es halt nicht so ist, dass man irgendwie eine Checkliste der Transformation hat. Das wünschen sich ja ganz, ganz viele. Ich hake Sachen ab und wenn ich am Ende bin, habe ich dann tatsächlich eine erfolgreiche Veränderung hinter mir. Sondern es geht ja immer darum, eine Fragestellung, die vor Ort ist oder die sich ergibt, zu klären. Und das quasi auszuhalten, dass es dann nicht, also man kann sich Beispiele holen, man kann sich Inspirationen holen, aber man kann sich nicht die Lösung von woanders herholen. Und das ist, da weiß ich nicht ganz genau, ob das in deinem Sinne quasi ein Gestaltungsauftrag ist.
Im Design gibt es das sogenannte Design Problem Solving, ne? Dass man sozusagen, man hat ein Problem und designt das weg, sozusagen. Also das gibt, also glaube ich mal so ganz blöd gesagt. Und nutzt dafür, sagen wir mal, Kreativtechniken, um sich dieser Sache zu nähern. Und ich glaube aber, wenn man mit diesem Mindset vorangeht, dann ist halt erstmal alles ein Problem. Wenn man jetzt aber sagt, Klärung, ne, das finde ich schon mal ganz gut. Ich frage mich halt, sind die Situationen bereits als problematisch identifiziert von allen Beteiligten? Und dann kommt jemand und hilft denen, die bereits im Kollektiv festgestellt haben, wir haben hier eine Situation, diese Situation zu klären? Oder stehen alle noch so mit Verlaub doof rum und dann kommt jemand und stellt die alle erstmal so auf, dass die alle auf diese Situation gucken und erkennen? Ne? Und ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Phasen. Beides können meines Erachtens gute Prozessgestalter. Und ich glaube, genau diese Situationen zu schaffen, in denen Erkenntnis passiert und die aber nicht im luftleeren Raum, sondern anhand von etwas. In euren Publikationen habt ihr viele schöne Beispiele drin, wie das funktioniert. Ne? Ja. Da gibt es eine Marschkapelle, die über den Deich läuft, also oder eben dieses Theater. Das sind ja alles tolle Formate, die von Menschen erdacht werden und dann passieren. So, das sind dann aber ja dann eigentlich Kulturproduzenten, die Situationen gestalten, in denen das passiert. So, ne? Und ich glaube, jetzt habe ich mir leider die Antwort schon selber gegeben, aber genau dazu sind ja so Gespräche da. Ich glaube, das sind eben keine Designer auf dem Blatt, ne? Sondern es sind super viele Leute mit einer hohen Gestaltungskompetenz aus verschiedenen Metiers, die dort mit einer Realität zusammenkommen. Vielleicht komme ich gleich zur nächsten Frage. Diese gestaltenden Akteure, nennen wir sie jetzt mal, sind die aus der Mitte dieser Communities gekommen? Oder sind die in einem relevant hohen Maß eigentlich von außen gekommen? Wie war das bei euch in dem Programm?
Lass mich noch eine Sache vorher, einen Gedanken vorher machen. Ja. Weil ich fand das jetzt, den Begriff vom Prozessgestalter finde ich gut. Also ich glaube, das wäre auch meine, aus dem Vorgespräch, die Arbeitshypothese, das ist, glaube ich, aus dem Mindset von Gestaltern viele Kenntnisse gibt, die für Gestaltung von Prozessen sehr geeignet sind und sehr wichtig. Und wir hatten in unserem Programm interessanterweise zwei oder drei Försterinnen und Förster drin. Und da habe ich immer gedacht, warum eigentlich? Was ist denn irgendwie da dahinter? Bis ich dann mit denen ins Gespräch kam, dann begriffen habe, aha, dieses über lange Zeiträume denken können. Das ist bei denen sehr
klug, ja.
Das ist bei denen sehr angelegt. Also die müssen ja quasi so Jahrzehnte im Blick behalten. Und das sind so, ist einfach nur als Bild. Deswegen, ich weiß nicht ganz genau, was so die Kernkompetenz von Gestaltung ist, um Prozesse gut aufzusetzen und gut bei Laune zu halten und Reflexionsmomente kreativ nicht nur zu machen, sondern sie dann auch umzusetzen und in den nächsten Schritt zu überführen und so. Mhm. Das ist für mich so eine gute Prozessgestaltung. So, und das ist vielleicht, ja, so wie Förster was beitragen können, mit Mindset kann ein Gestalter mit Mindset was beitragen. So.
Super.
Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Die Frage war, wie viele sind aus der Großstadt eingeschwebt und haben dort Programm gemacht und wie viel ist aus der Mitte der Leute gekommen?
Ja. Puh. Ach, wäre eine wahnsinnig schwere Frage. Ich glaube, auch da kann ich echt nur leider schwammige Antworten geben, weil man muss das ja irgendwie organisieren. Mhm. Ne? Und das, was wir jetzt quasi bei Allerland, bei dem neuen Programm organisieren, ist, dass wir allen Regionen, also Akteurskreisen in einer Region empfehlen, dass sie sich zum Beispiel eine Prozessbegleitung dazu holen, die nicht von vor Ort ist.
Mhm.
So. Ob die aus der Großstadt ist oder nicht, ist dann total wurscht. Die meisten sind gar nicht aus großen Städten, sondern leben auch irgendwo auf dem Land, aber halt nicht in demselben Dorf. Das aufgrund natürlich der Tatsache, dass es irgendwie hilfreich ist, mal einen Blick von außen und so weiter. Ich finde es immer toll, sich Impulse von außen zu holen. Ob man sich jetzt Leute reinholt oder irgendwo hinfährt und sich was anschaut, ist eine persönliche Vorliebe, ehrlich gesagt. Also da kann man auch gar nicht ein Rezept draus stricken. Und klar, was man nicht unterschätzen darf, aber das ist ja überall so, dass jeder bewegt sich halt in seinen üblichen Kreisen. Und wenn es da keinen Rüttler gibt, also einen Moment, der irgendwie nochmal ein neues Moment auslöst, muss man da ja auch nicht sich irgendwie bewegen.
Ja.
So, deswegen, also ich bin schon Freund davon, immer wieder zu überlegen, aber es auch aus eigener biografischer Erfahrung, es ist immer toll, wenn man irgendwo einen Anstoß von irgendwer hat.
Ja.
So, dass man nicht alles aus sich selbst heraus. So, und das betrifft, ist, glaube ich, für Akteurskreis ganz genauso wie für das einzelne Individuum.
Ja, und was ich gerade toll finde, ich merke das halt in diesen vielen Gesprächen, die ich hier gerade führe, wie unterschiedlich alle sind. Alle sind total unterschiedlich. Es gibt eigentlich es gibt gemeinsame Nenner, viele, aber auch da. Und ich will eigentlich immer so eine klare Aussage. Und es gibt diese aber nicht. Ne? Du sagst auch, du bist sofort so schwammig. Ja, na, es gibt so eine. Dort hat das besser funktioniert und dort das. Und dann merke ich aber, das ist eben wieder, irgendwo gibt es Menschen in diesem Konstrukt, also in diesen, sagen wir mal, menschlichen Gruppenkonstellationen, die Komplexitäten organisieren.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Punkt. Und ich glaube, habe es halt eine These, dass diese Menschen, die diese Komplexitäten organisieren, gerne mal einen kreativen Background haben, weil die nämlich wissen, dass alles mega kompliziert ist und man muss sich da so schrittweise durchwursteln, weil das, was ich jetzt am Anfang denke, was eine Lösung das sieht man jetzt nicht, aber ich mache diese Händefüßchen, was nur in Anführungsstrichen ein Problem ist und ich dafür jetzt schon eine Lösung vorschlage, ist ja ein gerader Weg, ist ja eine Schneise. Der Förster würde schimpfen, so eine Schneise, die ich durch das Problem durchschlage, um da hinten hinzukommen. Aber die Komplexität zu organisieren, dort mal so einen Fadenhaufen hinlegen und dann mal da, und das ist eine Sache, die man aus den künstlerischen Prozessen kennt. So, ich fange halt an, loszumalen, und dann gucke ich, also das ist ja das dümmste Beispiel, und dann fange ich an, was ergibt sich denn da draus? Mhm. Ach, hier erkenne ich Zusammenhänge, Sinn, ich male weiter, es wird ein Baum. Und dann geht es so schrittweise weiter. Und ich glaube, das ist, wenn man das als Erkenntnisbegriff für sich kultiviert hat, ist es übertragbar auf diese Prozesse. Und wenn man es dann noch geschafft hat, sein Ego im Zaum zu halten und daraus keine Alleinstellung gegenüber anderen zu erzeugen, nämlich entlang dieses Mythos des modernen Künstlers, so Dalí-mäßig dastehen und ich fahre jetzt mit Kohlköpfen nach Paris und sagen, ey, nee, ich bin jetzt bei euch, ich verstehe euch, ich höre euch zu. Und das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich bin so an mit euch. Ne? Denn da kommt wieder dieses Mitgestalten an der Stelle mit rein. Und das erkenne ich an, dass das keine zwingende nur Design-Disziplin ist.
Ich fand das total interessant, diese Begrifflichkeit von Bottom-up. Das kommt ja erstmal so harmlos daher.
Ja.
Ne? So irgendwie, ich habe das erst, oder ich habe es also immer wieder gehört, dann bei einem europäischen Förderprogramm, das heißt LIDA, Alleinstellungsmerkmal des Förderprogramms Bottom-up. Und das sind dann so oder Strukturen, die organisieren sich vor Ort. Das ist erstmal das Prinzip. Vor Ort werden Entscheidungsgremien, die dann über die Förderung entscheiden.
LIDA-Region mit Beiräten.
Genau. So. Und ich merke immer mehr, dass da neben dem, dass es irgendwie Bottom-up bedeutet, Förderentscheidungen vor Ort organisieren, eigentlich viel, viel weiter geht. Also ein Bottom-up ist ein tolles Prinzip. Also wenn man wirklich sagt, okay, wir nehmen das wahr, dass wirklich eine Situation nicht vergleichbar ist mit der anderen, geht es ja nur, dass man lokale Lösungen findet. Lokal intelligente Lösungen für bestimmte Herausforderungen. So. Und das sind, ja, das sind komplexere Verfahren, die dann irgendwie, da braucht man Menschen für, die Interesse daran haben, auch das auszuhalten. Das ist halt nicht, dass man nicht sich hinstellt und sagt, hey, lieber Bürgermeister, lieber Landrätin, ich weiß ganz genau, in welche Richtung es geht, sondern dass man einfach sagt, so, wir müssen quasi Verständnis dafür werben, dass man hier sukzessive in vernetzt arbeitet, in Gemeinschaften zu Entscheidungen kommt und so weiter. Wir haben ein Ziel vor Augen. Das kann sein, weiß nicht, sozioökologische Transformation zu gestalten, dafür Formen vor Ort zu finden oder dieses Mobilitätsthema in den Griff zu kriegen vor Ort. Oder,
ja, oder denkmalgeschützt sanieren.
So, genau, ja. So ganz verschiedene Themen, die man anfassen kann. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass da das Bottom-up, das heißt lokale Lösungen finden, organisiert werden muss. Und dass es dafür nicht ausreicht, quasi Themen spezifisch zu fördern und da Förderprogramme und so weiter, sondern man muss quasi Rahmen schaffen, dass sowas vor Ort organisiert wird.
Ja, und ich glaube, das Interessante aber an diesen LIDA-Programmen ist, dass die einerseits, naja, die sind so eine Mischung aus niederschwellig und kompliziert. Und das ist dann, es gibt einen bestimmten Topf, da ist ein Geld drin und es gibt ein Gremium, was entscheidet über die Anträge, die da sind und was wird wohin verteilt. Finde ich total super. Eben ähnlich wie das, was du gesagt hast mit dem 1000 Leute tanzen oder mit diesen vielen Menschen, die da tanzen. Sind ja auch diese Gremien nochmal sehr spezielle Austauschorte, wo auch wieder Menschen miteinander in den Austausch treten. Ne? Also ich glaube, das ist nochmal so ein...
Unbedingt.
Also es geht das, was wird da ausgeschüttet, aber auch was wird da verhandelt und was wird da besprochen und was gibt es für verschiedene Positionen und was wird wie gewertet. Ne? Das sind ja... Und das sind ganz reale, fast schon demokratische, zivilgesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die durch so eine Art von wir vertrauen euch und lassen euch das ausgeben, ist ja eine total tolle Sache. Und dort sind, ich habe jetzt Behauptung, müssen wir vielleicht nochmal mit jemandem aus dem LIDA-Programm sprechen, aber da sind ja selten Kreativköpfe drin. Da sind ja ganz, die sind aus unterschiedlichsten, das ist kein Kreativgremium. Das sind aus ganz viele Leute, vielfältig besetzt. Und ich glaube, das ist ein totaler Vorteil, dass eben Pionierakteure oder Vorangeherinnen dort auch eingebunden, gehört, aber auch gelevelt werden. Ne? Ich glaube, man muss immer so bei diesen Komplexität organisieren. Das ist ja schon eine sehr erwachsene Form des Pionierseins. Ne? Also man kann das auch alles sehr Punkrock machen und dann irgendwie mit einer gewissen Oppositionshaltung reingehen und jetzt mal ein bisschen rumwirbeln und dadurch Auseinandersetzung erzeugen. Ne? Das ist vielleicht nicht die zwingend nachhaltigste, aber vielleicht die schnellste. Ne? Und das ist eben diese verschiedenen Reife gerade dieses Einwirkens durchaus gibt.
Genau, oder noch anders, also wenn tatsächlich der nächste Schritt in manchen Konstellationen so ist, dass man sagt, na, dieses Nebeneinander von verschiedenen Initiativen, Organisationen und so weiter, führt halt nicht unmittelbar dazu, dass sowas wie lokale Lösungen für bestimmte komplexe Fragen gefunden werden, dann heißt es ja, wir müssen uns nochmal anders organisieren, nämlich zusammenarbeiten in Gremien, in Netzwerken und so weiter. Und das kommt halt als Aufgabe dazu. Das muss man immer wahrnehmen. Ja. Also man kann jetzt nicht erwarten, das passiert von alleine. So, also die meisten Leute, die meisten Institutionen sind ausgelastet mit dem, was sie tun. Und dementsprechend ist dieses, wenn du das so gegenübergestellt hast, es gibt halt die Leute, die sagen, nee, ich will mein Ding machen. Ich habe hier einen Verein oder ich habe eine Kulturscheune oder ich habe Leiter im Chor oder sowas. Das ist mein Ding, das will ich weitermachen. Dann muss man nicht jeden einbinden in solche Netzwerkstrukturen. Aber es gibt halt Leute, die sagen, eigentlich wäre das der nächste Schritt für viele.
Genau, und das habt ihr ja mit dem mit der Broschüre dieses Arbeitsfeldes Kulturarbeit in ländlichen Raum, Regionalmanagerin Kultur. Ne? Das ist ja dann eigentlich schon genau diese Person, die angedockt ist, wie so embedded, ein embedded Komplexitätsorganisierer.
Ja, so kann man sagen. Genau. Ja, ja, so top embedded, genau.
Genau. Ja. Und das finde ich total spannend. Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen aber, die das in dem, oder wie sie in der Publikation dokumentiert sind, schon aber alle aus einem Landratsamtskontext kamen. Oder? Das waren ja gar keine freien Akteure, oder?
Naja, nee, also sie waren, das war der Versuch, ein auch wieder ein Modell, was wir ausprobiert haben in Baden-Württemberg, gemeinsam mit der Land, mit dem Land vor Ort. Es war uns wichtig, dass die da auch dahinter stehen. Ja. Ich glaube, in 6 oder 7 Landkreisen, Landkreisverwaltung, solche Stellen zu etablieren. Die Leute, die das gemacht haben, hatten sehr unterschiedliche Hintergründe. Das waren zum Teil vorher Freier oder sie kamen irgendwie aus einer Institution oder sowas. Also die biografischen Hintergründe der Menschen waren sehr unterschiedlich. Okay. Aber der Wirkungsort, das war uns wichtig, waren Landkreisverwaltungen. Mhm. Weil auch es gibt ja deutschlandweit total viele unterschiedliche Strukturen, Netzwerkstrukturen, Büros, die für Vernetzung da sind. Manche sind an Kultureinrichtungen, andere sind an Verbänden und so weiter. Und wir wollten einfach wirklich ausprobieren, ist es für Landkreise quasi, wo ja nicht alle Landkreise in Deutschland ein Kulturamt haben, ist ja auch wieder unterschiedlich. Aber spielt Kultur im Sinne von Vernetzung organisieren, ist das eine Zukunftsaufgabe für Landkreise?
Das war der erste Teil. Und im zweiten Teil diskutieren Samu, Darian und ich über die etwas hanebüchene, aber doch dann ganz spannende Idee einer Trafo oder Allerland Academy, also sozusagen eine Art von Vermittlungsinstitution oder Programm, was diese Kompetenzen des sensiblen Unterstützens von Wandel in ländlichen Räumen eigentlich helfen kann, voranzubringen. Also wie wird das gelernt, was wird da gelernt, welche Form von Vermittlung findet da statt? Das alles im zweiten Teil dieser Folge. Also quasi gleich. Sind ja beide gleichzeitig publiziert. Gut. Ciao.